the fan emission. Special bed, so I can be me, but I'm a Veneti, Pindy Wilde, so I'll tell you where Braune play. Liebe aus Österreich.
Servus, liebe Austropop-Caster. Das ist der Andi Zaratnik. Ihr wisst ja, wir machen da regelmäßig Wanderungen von einem legendären Boden zum anderen. Diesmal hat es uns in die Steiermark getrieben, nach Feldbach. Nicht zum Zwieback, sondern ins geheime Wohnzimmer des Texters der ERV, Thomas Spitzer.
Ich freue mich sehr, dich nach längerer Zeit wieder zu sehen. Und wie ich vernommen habe, und ich wusste es nicht, es ist ja quasi da der Esszimmer.
Das ist eigentlich seit über 30 Jahren mein Österreich-Domizil und es hat schon viele lange Nächte gesehen.
Wir sind, um das zu erklären, in Feldbach.
In Feldbach.
Im Gasthaus.
Scheitei.
Bei einem sehr lustigen Hausherrn. Muss ich sagen, ich bin bei der Tür reingekommen, das erste hat mir ein Bier in die Hand gedrückt. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich muss fahren.
Das hat er von mir gelernt. Allerdings, ich hatte den Vorteil, dass ich ja einen Stock oberhalb wohne, das heißt, ich brauche da nicht mehr fahren.
Aber er hat mir dann gesagt, ich bin gerade in der Gegend mit den höchsten Leberwerten. Ja. Und da habe ich mich natürlich sofort daran erinnert, an da, dieses Geld oder Leben war ja immer wieder so ein bisschen so ein Wortspiel mit Geld oder Leber.
Da, ja, die Assoziation ist nicht ganz falsch. Ja.
Hat das seine Wurzel auch hier?
Eigentlich schon, weil, warte mal, wann das ist rausgekommen?
Vor 35 Jahren.
Nein, und ich bin erst seit 32 Jahren da.
Aha, aber also, die Leber ist mit hierher.
Nein, das ist also meine ist ja dafür gut, für meinen Lebenswandel noch sehr in Ordnung, das passt schon so. Aber ist da nicht, glaube ich, morgen fange ich nächstes Leben an, auch drauf?
Morgen ist drauf, Geburtstagsalbum, 35 Jahre ist es her. Man glaubt es kaum.
Das ist viel. Also nein, nicht das Album, das ist hervorragend, auch gut gestaltet. Ich glaube, Spitzer hast du das gemacht.
Ja,
nein,
den
aber dass das schon 35 Jahre. Ja,
35
das Jahre. Das ist, naja, gut.
Aber morgen fange ich ein neues Leben an. Du hast das vor nicht allzu langer Zeit das letzte Mal offiziell vor Publikum gesungen.
Eigentlich ist es ja quasi die überparteiliche Hymne aller Österreicher, nachdem 50% an der Grenze zum leichten Alkoholismus stehen. Und viele, auch Akademiker, haben gedacht, das sei ein uraltes Wienerlied, bis sie draufgekommen sind, das ist von der ERV. Und der Vorteil einer aus dem Kabarett stammenden Band ist halt, dass wir können alles bedienen. Du kannst eine Rocknummer machen, du kannst bis hin zum Wienerlied, also wir haben ziemliche Narrenfreiheit. Und dieses Lied war halt dann immer unser Schlusslied, seitdem ich denken kann, weil das war dann immer die Einladung, alle also Mitwirkenden, das ganze Personal hinter der Bühne, auf die Bühne zu holen, und das ist, sollte es noch eine Wiedergeburt der ERV geben, was ich nicht glaube, dann wird es wieder die letzte Nummer sein.
Aber es gibt eine Geschichte, eine Entstehungsgeschichte, dass das Lied überhaupt auf dem Album drauf ist.
Ich nehme einmal an, du meinst die Geschichte, wo wir beim Müller-Peter, der wirklich also alles, was in Österreich Rang und Namen hat, aufs Beste produziert hat. Und der war mit allem einverstanden, nur mit dieser Nummer nicht. Und hat er gesagt, ihr seid ja nicht der Hodenau oder sonst wer. Will der Spitzer jetzt der ERV das Grab schaufeln? Da habe ich gesagt, lieber Peter. Und der Peter war genauso schwierig, wie man mir auch nachsagt, ich sei schwierig. Und ich habe gesagt, Peter, und das war 2 Uhr morgens. Habe ich gesagt, Peter, gib mir eine Chance, eine einzige. Habe ich gesagt, Nino, du setzt dich ans Piano. Klaus, du setzt dich auf den Barhocker, wenn wir einen Whisky in die Hand geben. Und jetzt steckt dann Chick ein, damit das Ganze irgendwo, damit du in die richtige Stimmung kommst. Denk an den
Dean Martin.
Ja, warte, ja. Und sing das. Das war der erste und letzte Take, und so wie auf der Platte ist, das war das. Dann Müller gesagt, okay, jetzt können wir mit der ERV aufhören, jetzt sind sie völlig verrückt. Dann kam seine Lebensgefährtin vom Schurfix zurück.
Wurzelklingor.
Genau,
Fernsehproduzent.
Kommen sie beschwingt, so um 2:30 einer und sagen, na, was habt ihr heute gemacht? Sagen, na, jetzt spüre ich euch vor, der Spitzer ist deppert worden, den letzten Schaß. Die hören sie es an und sagen, aber ganz so schlecht ist das nicht. Am nächsten Tag kommen wir wieder ins Studio, sagt der Peter, ich glaube, da ist uns was gelungen.
Weil morgen, ja morgen, fang ich ein neues Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. nicht ein neues Leben.
Auf der anderen Seite, zur Ehrenrettung von Peter muss ich wirklich sagen, dass er hat den Klaus manchmal wochenlang gequält und hat das, er hat wirklich das Letzte rausgeholt, nicht das Letzte im negativen Sinn, und hat also, war der genialste Produzent, den wir je hatten. Und das gilt für viele, viele Österreicher, weil wenn man jetzt denkt, vom Hofer angefangen über alles, was aus Österreich je kam, hat er großartigst produziert. Und ja, auf diesem Wege noch einmal danke.
Der Peter Cornelius hat zu ihm einmal gesagt, du bist ja eigentlich der Nukleus von dem Ganzen.
Musik war ihm nicht das Wichtigste. Also ob er jetzt den Franz Morak oder egal wen oder die Maria Bill, er hat immer geschaut, dass der Interpret optimal präsentiert wird. Und er hat ja auch mit Peter Wolf, zum Beispiel Wang Chang, das war Welthit Nummer 1. Opus braucht man nicht reden, er hat jeden Künstler, wobei das Wort Künstler mag ich nicht, Musikanten, sagen wir mal so, bescheiden, das richtige Gewand geschneidert. Er hat immer geschaut, dass der gesagt, Hirsch klingt so, Opus klingt so, Ambros klingt so, und er, oder SDS, die für mich wohlklingendsten Lieder waren, die der Peter Müller gemacht hat. Nichts gegen Christian Kolonowitz, nein, ich meine ich nur, er hat genau gewusst, wichtig ist die Geschichte, der Interpret, und seine große Kunst war es, das Unnötige wegzulassen und das Wesentliche in den Vordergrund zu stellen. Und dann immer so, also er war ein Großmeister, also was so Frequenzen betraf, ja, das war immer ein glasklares Bild, lang vor dem digitalen Zeitalter. Mhm. Und er war schon also ein unglaublicher Mitgestalter der österreichischen Rock- oder Popgeschichte.
Bevor ich dich frage, ob nach 40 Jahren nach dem Lied Morgen wirklich ein neues Leben angefangen hat, möchte ich ganz gerne einmal zurückgehen, ja? Jahrzehnte zurück. In eine Zeit, wo ihr, soweit ich mich erinnern kann, eure Magister, eure Ausbildung mit einem künstlerischen Werk abgeschlossen habt.
Das habe ich, glaube ich, schon entdeckt. Das war dieses.
Das Leben ist ein Lied, ist ein Hunderliebe. Leib ist das Leben.
Genau, nachdem wir zu diesem Zeitpunkt bereits seit 2 Jahren in allen deutschen Clubs unterwegs waren und ich meiner Mutter eine Freude machen wollte, damit der Bub nicht nur versoffener Musiker, sondern auch zumindest ein versoffener Magister wird, dann habe ich dann irgendwo alle meine Grafiken und Bühnenbildentwürfe zur Abschlussarbeit dort eingereicht, und so quasi war also das, was mir zu dem Zeitpunkt wichtig war, die ERV, dann auch meine Diplomarbeit und so, ja, hat meine Mutter ihren Frieden gehabt und ich mein Diplom. Da hat es einen 16-seitigen Comicstrip ergeben, also drinnen, und habe dann ja, aus der Not eine Tugend gemacht und bin knapp vorbeigeschrammt an einem Staatspreis, weil die Professoren gesagt haben, endlich einmal was anderes.
Ja, sie liebt die Mode-Atmosphäre. Trotz der Arbeitsplatzmisere hat die kleine Uschi Glück. Und sie findet ihn so schick, ihren Job in der Schuhboutique.
Wir haben ja dann auch in der Folge auf den Zeichentischen der angewandten Kunst eine Bühne gebaut und die ERV, der Programm tut dann.
Aber der Goofy, ich meine, der schaut halt aus wie der Goofy, aber ist er knapp vorbei am Goofy?
Nein, ich habe schon bewusst also irgendwie den genommen, weil das war immer mein absoluter Liebling. Aber er ist kein absolutes Plagiat, aber nachdem wir das Rock-Comics also genannt haben, das Tun der ERV.
Sagt jetzt was, das ist ja die Nachpressung. Ja, das ist die Nachpressung. Ich, bei mir, daheim, unter dem Buchstaben E, steht's Original.
Das ich natürlich nicht habe. Das ist finde ich total unfair.
Hat auch ein foliertes Cover, ja. Das ist ja einfach ein Laserdruck. Ne? So. Und das hat noch fängt natürlich an, sich aufzulösen im Laufe der Jahrzehnte.
Also wir haben das im Magic Studio in 3 Tagen aufgenommen, das Album. Da hat es, glaube ich, 13 Plattenfirmen in Österreich gegeben und alle haben gesagt, ein durchaus interessantes Kabarett, braucht keine Sau und damit wird man nie Geld verdienen. Das war, also haben wir gesagt, dann machen wir es halt auf billiger, von einer 8-Spur. Und was ich dem meinem lieben Freund Boris Bukowski nie verzeihe, der hat dann die Originalbänder an Harris Tanzkapelle um 500 Schilling verkauft, weil dann irgendwann einmal, wie wir dann also sehr populär wurden, sondern ich gesagt, du, wir könnten dir ein bisschen überarbeiten. Und er hat gesagt, ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. Von diesem ersten Album wurden wohlweislich von der Plattenfirma nach dem Pressen von 1500 Stück gleich die Matrizen und alles vernichtet, dass sie gesagt haben, das wird eh nichts. Und da war ja der Wilfried, unser eben erster damaliger Sänger, gerade also mit Heidelbeeren, und da habe ich auch mittexten dürfen.
Heidelbeeren, ich esse ab heute nur mehr heiße Heidelbeeren, auch wenn sie mir von euch schon lang verboten wären. Und ein für alle Mal möchte ich jetzt eines klären, ich verzichte nie und nimmer auf die Heidelbeeren, denn Wiener Schnitzel möchte ich mich ab heute verwehren.
Und auch in Deutschland in den Charts und in Österreich eine ganz große Nummer. Und die waren überhaupt nicht erfreut, dass der Wilfried da also beim Kasperltheater mitmacht. Aber posthum muss ich dem Wilfried, das habe ich schon sehr oft gemacht, auch danken, weil er hat wirklich zur Zeit, wo er am Theater an der Wien in der Mayflower Hauptrollen gehabt und der ist wirklich mit uns auf Tour gegangen, um kein Geld, weil er gesagt hat, Spitzer, du bist eine coole Sau, das machen wir. Also das heißt, das muss man auch sagen, der Wilfried mit seinem Know-how und seinem nicht nur breiten Rücken, sondern der hat uns da auch sehr geholfen in der Anfangszeit.
Sag einmal, aber wo kam quasi so die Initialzündung her? Es gab ja in den USA die Bands wie Tubes zum Beispiel.
Die habe ich in der Wiener Stadthalle natürlich gesehen. Ja. Die Geburtsstunde der ERV war, wie Tradivaberl, die haben also alljährlich auf der Angewandten ein Konzert gegeben. Und wie Stefan Weber und seine Gesellen, habe ich gesagt, sowas gehört gemacht. Also das, nachdem der Nino Holm, also quasi ist er wirklich mein absoluter Kreativpartner der ERV, eben wir waren in einer Meisterklass und sie haben damals sowas Ähnliches wie die SDS gemacht, habe ich gesagt, Burschen, gehen wir mal, das war irgendwo am Gürtel in einem kleinen Café, da haben SDS vor 30 Leuten gespielt, habe ich gesagt, schau, so wie die singen, werdet ihr nie singen können, machen wir gleich was Gescheites. Lass uns doch, nachdem wir nicht die besten Musiker sind, einfach unser Musiktheater machen. Mit sehr vielen Comics-Elementen. Zeichenlehrer Stefan Weber hat mich schwerst beeindruckt und natürlich auch seine Band, weil also alles, was bei Travi, da war, glaube ich, der Falco, Bassist noch, unbekannterweise, und da waren halt, was weiß ich, die Rabitsch-Brüder, ja. die absolute musikalische Crème de la Crème. Also, er war schon, also ich habe die Gitarre da oder seit 6 oder 7 Jahren schon weggepackt gehabt, habe ich gesagt, nee, wäre jetzt irgendwie Karikaturist oder widme nicht der bildenden Kunst in irgendeiner boshaften Art und Weise. Und das war schon irgendwo. Also das erste Akademiefest mit Radi Waberl, da habe ich gesagt, mit dem Lehrkerl von der Aktmode, großartig, habe ich gesagt, ja, das machen wir.
Aber da ist ja dann der Gerd einmal eingestiegen eine Zeit lang, ne?
Ja, der Gerd ist eigentlich, aber der beim Wilfried war es klar, dass er kann das nur für beschränkte Zeit machen. Ja. Das war eben dieses eine Jahr. Weil, also er, wie gesagt, auch eine absolut tolle Karriere parallel dazu. Hat aber genauso Boxen ausgeräumt wie jeder andere, also sei ihm hoch anzurechnen. Und dann, nachdem ich mit dem Gerd, der mit 15 schon die Mephisto gehabt habe, habe ich gesagt, da gab es noch einen Steirer, der auch nicht schlecht ist, und dann habe ich den Gerd halt bekniet und der ist dann, war ihm dann der Nachfolgesänger, und wie der Gerd dann gehen musste, weil die SDS durchgestartet ist, habe ich dann den Mario Potazzi, der für mich eigentlich der Stefan Weber der ERV war, eine Anarcho-Sau ohnesgleichen, und der Klaus ist quasi zuerst mehr oder weniger als Konferencier fungierend eingesetzt wurden und dann peu à peu zum Frontmann gewechselt, und Also pekuniär gesehen war das auch kein Fehler.
Ja, aber es gibt von dir den Ausspruch über den Klaus, er ist ein Kübel Adrenalin. Ja? Das finde ich ja großartig, weil einen Kübel kann man auch outlernen. Und irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, dieser Kübel Adrenalin wurde über die ganze Band ausgeleert. Ja?
Nein, es war eigentlich das so, dass ich hätte lieber einen Rocksänger wieder gehabt. Oder ich habe auch den Stefan Weber gefragt. Nicht? Da war die ERV dann in den 80er Jahren, hat man uns sogar attestiert, wir wären also die Rettung der Wiener der Alternativfestwochen gewesen. Und da haben wir schon irgendwie also Respekt bekommen, auch von den Wiener Kollegen. Und also für mich war das klar, das muss ein komplettes, schräges Anarcho-Viech sein. Und beim Klaus, den ich ja schon Jahre davor kannte, eben nur gewusst, er hat ein unglaubliches Potenzial in jeder Beziehung, ist wandelbar. Und nachdem aber er quasi nicht so wie der Steinbeck oder der Wilfried oder der Potazzi im Rocksänger war, habe ich gesagt, na gut, er hat eine schnelle Pappen, dann lässt man halt schnell rein. Und das war eigentlich das Erfolgsrezept. Das heißt, ich glaube auch, dass also jeder neue Zugang in einer Band verändert die Band Zukunft und das Gesamtbild.
Ja.
Und meine Bandkollegen haben gesagt, wo hat denn der vorher gespielt? Sag ich, noch nirgends.
Aber weißt du, ich glaube,
der hat ja mit 32 Jahren das erste Mal ein Mikrofon in die Hand genommen. Und das den anderen Kollegen zu erklären, dass das jetzt der goldene Griff ist, das war sehr schwierig. Dann haben wir, glaube ich, das erste Konzert gehabt im Schlachthof in St. Marx. Und alle haben gesagt, das wird das Begräbnis, das wird der Untergang der ERV. Und nach einer Viertelstunde war es klar, das ist der neue Sänger.
Aber weißt du, ich glaube, von mir behaupten zu können, dass ich euer Werk sehr gut kenne. Klaus Stimme, ja, dadurch, dass sie so ganz anders ist, dass sie Karo-Stimme
ja,
ist.
Oder? Ja,
also,
eben.
Dass genau das Gesamte ausmacht.
Ja, und es war ja so, ich habe ja, das habe ich eigentlich bei sehr, sehr vielen ERV-Musikern, die uns begleitet haben, habe ich vielleicht also auch was von Müller ein bisschen eben gesagt, dann ändern wir das Konzept. Wenn das unser Interpret ist, dann ändere ich meine Geschichten, weil früher waren das eher so Vienna oder Helden von Woodstock, das waren eher Rockballaden und so. Und ich gesagt, okay, dann ändern wir den Stil. Und das muss man, glaube ich, auch. Man darf nicht versuchen, einem anderen Menschen seine Vision aufzudrucken. Du musst sagen, wo sind seine Vorteile und seine unglaubliche Wandlungsfähigkeit und seine Interpretationsvielfalt. Habe ich gesagt, dann machen wir halt daraus was. Und das ist in dem Fall nicht erfolglos geblieben, sondern hat ganz gut funktioniert.
Aber das war ja alles ein Spiegel der Zeit. Ja? Also der Anfang war ja sehr politisch zum Teil, ja? Also auch gesellschaftspolitisch. Und auch diese lustigen Dinge, ja? Ob das der Märchenprinz war. Das war ja auch gesellschaftspolitisch.
Das war immer hintergründig, ja? Das ist unterhaltsam. Also nur von der Oberfläche betrachtet, lustig, und es gibt ja ein schönes Kompliment vieler, vieler junger Fans, weil auch in den 42 Jahren der ERV ist ja nicht das Publikum mit uns mitgealtert, sondern wir haben ja zum Schluss schon 3 bis 4 Generationen gehabt. Und die 17- bis 25-Jährigen, die mögen zum Beispiel die Hits überhaupt nicht. Die haben irgendwo bei den Großeltern dann halt so die Bio oder die irgendwas, das gefällt uns, das war halt inhaltlich sehr stark. Und die jetzt so um die 40, 50 sind, die sagen, als Kinder haben euch geliebt, weil ihr lustig seid, heute verstehen wir euch. Also das heißt, es war nicht immer nur oberflächliches Entertainment, aber halt so gut verpackt, dass es auch spielbar war.
Ja, was für mich, was, es ist jetzt, versteh mich bitte nicht falsch, weil du bist ja auch Grafiker und in einem Comics, aber für mich ist das auch immer vergleichbar mit dem, was der Dykes gemacht hat.
Ich war ein absoluter Verehrer.
Ja, weißt du, was ich meine? Da siehst du so einen Dicken mit so einem Nashorn-Ding da vorne aus der Hose rausgekommen und du haust die ab. Ja? Aber was da dahinter steckt.
Er hat ja die österreichische Seele seziert wie kein Zweiter. Und vor 3 oder 4 Jahren sind wir zusammengesessen, wie meine Ausstellung im Kremser Karikaturenmuseum. Und er hat gesagt, wir sollten einmal ein Konzert machen. Haben wir gesagt, ist versprochen, wir machen gemeinsam ein Konzert. Und dann ist er leider verschieden. Mhm. Das war aber das erste Mal, dass ich ihn kennengelernt habe. Das war also schon in der Zeit, kurz bevor er
gelandet ist.
Ja, und da habe ich natürlich dann auch gesagt, also du weißt schon, dass ich die ich nahezu vergöttert habe. Er hat ja auch ein Cover gemacht, das war für die Gruftgranaten.
Ah, kann mich erinnern, ja.
Großartig. Ja. Nein, Deichsel, da war schon völlig klar, also ja. Da gibt es sehr, sehr viele Schnittstellen, die da.
Aber bei den Gruftgranaten warst du nicht dabei, gell?
Nein, ich habe nur alles geschrieben. Es war so, dass wir es unter ERV nicht herausbringen durften, weil wir bei der EMI unter Vertrag waren und die Sony wollte dieses Kabarett-Projekt machen und das hat uns geheißen ERV, darf man nicht, das haben wir geschrieben, Klaus Eberharding und die Gruftgranaten.
Das war Austropop in Tod, Weiß, Tod.
Tod, genau. Ja,
ja. Das war, glaube ich, auf der Uni in einem Hörsaal war da eine Präsentation.
Ja, genau. Ja,
ich kann mich erinnern. Ja.
Genau.
Ja. Aber ich meine, du hast so den Mombasa zum Beispiel, den Massa und so, oder so Märchenprinz. Ich glaube, jeder kennt solche Typen.
Ich wurde ja von meinen Lebenspartnerinnen immer gerügt, dass ich mich zu viel in Gasthäusern herumtreibe. Aber ja, das Leben spielt sich halt auch dort ab. Aber wenn du sagst, ist der Massa gut bei Kasa? Der Klaus hat mir erzählt, der war ja damals in den frühen 70ern schon mit meiner Schwester mal verlobt und der ist ein Jahr in Afrika gewesen. Und zwar vom Norden bis Südafrika mit einem Land Rover, mit einem uralten. Und der hat mir halt das erzählt, also von Afrika. Und dann habe ich mir nur kurz notiert, ist der Massa gut bei Kasa, fliegt fürs Kasa nach Mombasa und so weiter und hin und her. War aber noch nie in Afrika, keine Ahnung gehabt, wie das dort ist. Nicht ahnend, dort einmal zu landen, mein Studio zu haben und jetzt seit 30 Jahren dort zu leben. Und wie wir dann ein bisschen Geld gehabt haben, sitzen wir, damals flog die Auer noch nach Nairobi, in der ersten Klasse, weil wir abgeredet worden sind, nicht weil wir so viel Geld gehabt haben, singt hinter meine Dame, ist der Massa gut bei Kasa, fliegt fest. Ich habe mich noch nie so geschämt. Aber auch durch die Erzählungen von Klaus habe ich quasi diesen Tourismus einfach umgesetzt und dann ein paar Jahre später halt dann, als der Klaus dann schon bei uns gesungen hat, also ich kann mich erinnern an deine Geschichten, ich hätte da einen Text, probieren wir den einmal.
Du hast aber irgendwann einmal den Stecker gezogen und hast der ERV auf Wiedersehen gesagt. Oder sagen wir mal so, du bist aus der ERV, so wie sie mit diesen ganzen Wuchtelgeschichten.
Als Reproduktionsbetrieb ausgestiegen. Wenn wir die Premiere fertig gemacht haben, also wenn die Kostüme, die Masken, das Bühnenbild, alles so, wie man das vorgestellt hat, gestanden habe, gesagt, eigentlich könnte jetzt jemand anderes spielen, weil das Reproduzieren hat man nie Freude gemacht, also zum tausendsten Mal den Märchenprinz, wie das kann, also das werde andere auch machen. Ich sitze lieber in Kenia im Studio und mache neue Sachen. Und immer wenn ein neues Album fertig war, habe ich die ersten 40 oder 50 Konzerte, also die ganzen deutschen Städte, Österreich, Schweiz, mehr ist in der Regel nicht drin, mitgespielt und dann hat jemand übernommen, weil ich halt lieber gezeichnet, getextet oder komponiert habe.
Das war Bühnentier bist nicht. Also das ist klassisch.
Na schon, aber nur wenn was Neues ist.
Ich möchte das zitieren. Ich habe das aus der FAZ. Da geht es um das Lied mit dem Lemo, gegen den Wind. Und da sagst du, so doppelgesichtig wie die Band waren während der Auftritte auch die Fans. Die einen erfreuen sich am Gassenhauer an der Copacabana. 80% unseres Publikums sind trinkfeste Männer. Der einzige Kommentar war, was soll dieses schwule Scheißlied? Ihr seid eine Partyband. Sagt er, da wusste ich bin auf dem richtigen Weg.
Genau, also damit, wenn ich das gesagt haben sollte, wenn es da steht, wird es wohl stimmen.
Ja. Das waren ja dann auch die letzten Alben, die ja auch alle sehr erfolgreich waren, wo diese Unterhaltung mit Haltung. Ja,
das ist wieder in den Fokus gerückt und das war mir natürlich dann schon auch sehr angenehm, weil wie gesagt, man muss ja selbst einen Spiegel schauen, kennen.
Sag, ihr wart, das habe ich entdeckt, 1987 habt ihr den Märchenprinz in der DDR veröffentlicht. Die Single wurde in der DDR auf Amiga veröffentlicht. Wart ihr da jemals auf Tour in der DDR?
Nein, das war ja der Grund, weil wir waren eine der wenigen Bands, die quasi jedes Jahr eine ausgedehnte DDR-Tournee gemacht haben. Und dadurch haben wir auch heute noch, speziell unter älteren Semestern, also eine unglaublich große Fangemeinde, weil wir halt die einzige Westband waren, die halt dort, also auch in Dunkeldeutschland, überall gespielt hat. Ja. Und was mich damals natürlich enorm gestört hat, dass also genau die Leute, die wir ansprechen wollten, die durften nicht hinein, weil da sind also irgendwie nur die Funktionärskids und die Linientreuen. Aber wie auch immer, ja. Naja, und das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Das wir erst dann, haben wir erst dann später erfahren, dass das, ich glaube, nach dem Mauerfall ist dann irgendjemand gekommen und gesagt, kennt ihr das? Sag ich, nein, das kenne ich nicht. Also das ist halt irgendwie gedealt worden zwischen der Firma, zwischen Köln und Ding. Ja. Aber ich, ja, ist lustig, ja.
Du, letztes Konzert, 40 Jahre vorbei, morgen fange ich ein neues Leben an.
Und? Nein, es hat sich aber schon während des letzten Jahres durch die Geburt meines Sohnes, der, wie gesagt, seit dem 11. Lebenstag immer mit auf Tour war und alle, der hat, glaube ich, nach 5 Wochen hat er schon 6 Länder, da waren wir Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich, der ist auf jeden Fall, der ist Tournee geeicht. Nein, in der Wiener Stadthalle, da war er, glaube ich, gerade 11 Tage. Da habe ich schon gesagt, das ist dein zukünftiger Arbeitsplatz. Also das war da. Und da ändert sich natürlich dein Leben automatisch, weil wenn man zu so späten Vaterfreuden nochmal kommt, und jetzt ist natürlich so, ich bin ja ein Opfer dieses kleinen Terroristen und er kann mit mir machen, was er will. Aber rein vom Arbeitstechnischen hat sich eigentlich nichts geändert. Ich zeichne nach wie vor, ich schreibe Musik halt weniger für die ERV, sondern Texte, die mir und meinem Wesen eher jetzt oder altersadäquat entsprechen. Und wollte eigentlich im März schon wieder nach einem Kurzaufenthalt in Österreich wieder nach Kenia ins Studio, aber da kam eben so diese kleine, jetzt in der Zwischenzeit kann man nicht von einer Pan, sondern von einer Panikdemie schon sprechen, dazwischen, aber auch das hat seine guten Seiten, dadurch habe ich jetzt also wesentlich mehr Zeit für einen Buben gehabt, und aber so, also mein künstlerisches Leben wird sich nicht ändern, also wir bis zur Urne vermutlich irgendwie weiterschreiben.
Wir sitzen ja da in einem Eck, da sind rundherum Fotos, ja, wie gesagt, das ist ja dein Leben
auch. Ja, absolut, ja. Und das Schöne ist ja auch, dass da in diesem Hause beim Billy, also in der Folge, wie wir angefangen und ich war einfach nur den Jungs erzählt, so wie Ambros oder SDE, so wie gesagt, Burschen, also wenn ihr eine Produktion starten wollt, Feldbach ist da super, da gibt es 3 Hallen, die kann man benutzen. Der Billy ist zwar teuer, aber verrückter Wirt, auf jeden Fall. Und in der Folge sieht man eh, also ist da Bukowski, SDS, Ambros, dann ja, oder Jürgens, also irgendwie waren da viele. Dann haben natürlich hier auch Jazz Rodal genächtigt, Ostbankhuti regelmäßig, also irgendwie ist so Feldbach dann also so in diesen Jahren also zu einem Tipp geworden, wo man einfach gut produzieren kann. Also da haben wir eben auch ein lieber, sehr guter Freund, von dem man musikalisch weniger hört, aber der ein großartiger Schreiber ist, Pilgrim, also alles, was damals so irgendwo in Österreich Rang und Namen. Opus. Ich glaube, der Ewald ist mir noch 40.000 Schilling schuldig, weil damals sind sie was schuldig geblieben und der Spitzer, der Billy hat gesagt, der Spitzer macht das schon. Kleiner Spaß am Rande. Also alles, was in irgendeiner Form da in Österreich in den 80er Jahren und beginnenden 90ern. Falco war oft Gast hier.
Hat der Wirt erzählt.
Ja, der hat gesagt, wo ist der Spitzer? Ich betrete Feindgebiet. Schon eigentlich eine Sensation, was ich da alles von den Nächten und von den Feiern will ich gar nicht reden. Das schauen ja unter Umständen auch Jugendliche zu, ich weiß es nicht.
Aber weißt du, was die heute hören? Da ist das alles.
Eben, ja.
Ja, Kindergeburtstag, von dem wir uns damals weggeduckt haben, dass man es nicht hören darf.
Ja.
Neue Helden braucht das Land, war mal ein Werk von euch. Das ist noch immer so.
Ja.
Ich meine, nicht nur, dass das nach wie vor existiert, aber es braucht auch wieder neue Helden, wobei das Wort Helden ist halt immer
auch. Naja, das ist ja bei der ERV ist ja das also meistens ironisch gemeint.
Ich kann mich erinnern, das war letztes Jahr, wie du das Lebenswerk gekriegt hast und auch mit dem Lemo. Ja. So, da hast du gesagt, dass das gefreut dich viel mehr als das Lebenswerk.
Ja, selbstverständlich, weil das ein Lied ist, das ja schon seit 10 oder 15 Jahren bei mir herumliegt, aber bei der ERV schwierig unterzubringen war. Und natürlich sind also die Liebkinder, wobei ich bin ja ein guter Vater zu allen meinen Elaboraten, aber dass ein Lied, das meinem Herzen näher ist, als der 100. Trululu, ich will das jetzt nicht schlecht reden,
nein,
das ERV, dass ich dafür also einen Preis kriege, das ist mir natürlich wichtiger. Ah ja, so what, aber sagen wir so, ich habe mich über beides gefreut.
Mir gefällt das als Schlusswort. Ich habe mich sehr gefreut, dich getroffen zu haben. In deinem Speisezimmer.
Ja.
Ich sehe, es geht dir gut. Wünsche dir noch viel Kreativität und dass die auch von der Leine gelassen wird.
Sofern mein Sohn mir Leine lässt.
Also, alles Gute.
Danke dir.
Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was wie man denkt. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.